Du willst von Gott heute hören, empfangen. Amen. Und Gott will heute zu uns sprechen durch sein Wort. Wir wollen es gleich sehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich einladen, deinen Nachbarn zu fragen, wann er das letzte Mal in Wasser gebadet hat. Gebadet. In Wasser. Badewanne, Duschen zählt nicht, sondern Badewanne, See, Meer, was auch immer. Frag mal kurz deinen rechten, linken Nachbar. Ich gebe eine Minute Zeit, das kurz zu erfahren. Halleluja. Okay, einige konnten dann ganz schnell eine Antwort geben, weil es vielleicht nicht lange her ist oder es sehr einprägsam war. Vielleicht merkt der eine oder andere, dass das schon so lange her ist, gar nicht daran erinnern kann. Und der andere fragt sich, was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Es hat damit zu tun, dass meine Predigt davon handelt, warum taufen wir als Gemeinde? Warum taufen wir Menschen in Wasser? Und ich habe es auf dem Herzen, darüber zu sprechen, Gottes Wort zu untersuchen, zu hören, was Gott dazu sagen möchte. Und ich will drei Fragen mit dieser Predigt beantworten, mit Gottes Hilfe. Die erste Frage ist, ist die Taufe notwendig? Ja. Die erste Frage ist dann die zweite Frage. Was bedeutet die Taufe nicht? Ist ja immer gut zu wissen, nicht nur was bedeutet, sondern was bedeutet es nicht? Was sind die Irrtümer? Und die dritte und letzte Frage, was bedeutet denn die Taufe dann ganz konkret? Dazu möchte ich jetzt Gottes Wort erforschen und mit euch in den ersten Gedanken hineingehen. Ist die Taufe notwendig? Da war eine ältere Frau, sie lebt in Spanien und sie hieß Josie, so nenne ich sie jetzt mal. Und Josie war schon im höheren Alter, hatte eine brennende Leidenschaft für Jesus. Und Josie ging zu einer Kirche und weil sie schon so alt war und nicht mehr selber Auto fahren konnte und auch nicht mehr so gut sich fortbewegen konnte, ließ sie sich immer von einem Taxi abholen, zur Kirche fahren und danach wieder nach Hause bringen. Und das ging Woche für Woche für Woche so. Und die Freunde von Josie fragten, Josie, wieso machst du das? Das ist doch teuer. Sich jedes Mal von einem Taxi abholen lassen, bringen und wieder zurück. Und das über Wochen. Und Josie sagte nur eins. Sie sagte, ich will meinen Taxifahrer erreichen. Ich will meinen Taxifahrer das Evangelium vermitteln. Dass dieser Taxifahrer Jesus kennenlernt. Und es braucht Zeit. Und sie macht es 2 Jahre lang. Woche für Woche für Woche. Was Josie nicht wusste, ist, dass ungefähr nach einem Jahr, seitdem sie das macht, ein anderer Mann namens Roberto auch mit diesem Taxifahrer unterwegs ist und auch in dieselbe Kirche ging und sich auch von ihnen immer wieder bringen ließ. Und dieser Roberto hat diesen Taxifahrer gewinnen können, hat ihn zu seiner Kleingruppe eingeladen, er ist auch gekommen, hat Jesus kennengelernt und nach einem Jahr ließ der Taxifahrer sich von Roberto in der Kirche taufen. Josie war eine Zeit lang krank, hat es nicht mitbekommen. Als sie zum Gottesdienst kam und sah, dass der Taxifahrer, für den sie seit 2 Jahren gebetet hat, den sie seit 2 Jahren treu abholen ließ und so weiter, sich jetzt taufen ließ, ging ihr Herz auf und sie freute sich. Der Taxifahrer hat Jesus kennengelernt. Als man sie fragte, und Josie, fühlst du dich, hat sie gesagt, meine Mission ist erfüllt. Der Taxifahrer ist gerettet. Eine Woche später ist sie gestorben. Ist zu diesem Himmel aufgefahren und sie konnte mit freien Stücken gehen, weil sie wusste, die Mission ist erfüllt. Aber Roberto, der ihn jetzt getauft hat, wusste, mit der Taufe ist nicht zu Ende, jetzt geht es erst richtig los. Und er durfte ihn an die Hand nehmen und ihn durch die einfachen Glaubenswahrheiten führen, durch die Kleingruppe, durch Kirche und so weiter, bis er dann halt so reif war, selbstständig zu gehen. Aber genau das ist der Gedanke, den ich mitgeben möchte. Die Taufe ist nicht das Ziel, sie ist ein Schritt hin zum Ziel. Und jetzt die Frage, ist die Taufe notwendig? Die meisten haben schon Ja gesagt, lasst uns das untersuchen. Matthäus Kapitel 28, Vers 19 bis 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern am Ende seines Lebens auf dieser Erde diese Sätze. Und er sagt zu seinen Jüngern, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die meisten kennen diesen Vers, aber weißt du, es ist etwas anderes, die Bibel zu lesen oder sie zu verstehen, was sie meint. Du kannst ein Bibelvers lesen, sagst, kenne ich, weiß ich, aber hast du verstanden, was dieses Bibelwort meint? Und das wollen wir uns jetzt vornehmen. Matthäus 28, 19 bis 20. Macht zu Jüngern, sagt Jesus hier, ihr könnt es lesen, Macht zu Jüngern. Dieser Ausdruck steht in einer Aufforderungsform, steht in Befehlsform. Hier ist Jesus und er sagt, wow, ich bin mit meiner Reise auf dieser Erde am Ende, aber ich gebe euch einen Auftrag mit, ich gebe euch einen Befehl mit, eine Aufforderung. Petrus, Johannes, geht jetzt hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das war eine Aufforderung. Das war nicht, ey Petrus, bist du so der Typ, der das mag? Johannes, bist du jemand, der gerne so Menschen zu Jüngern macht? Nein, nein, er hat zu allen seinen 11 Jüngern zu diesem Zeitpunkt gesagt, geht hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Befehlsform. Warum sage ich das? Jesus hätte auch sagen können, hey, wisst ihr was, macht einige, die wollen zu Jüngern und einige, die wollen einfach zu Gottesdienstbesuchern. Und einige, die wollen einfach nur Livestream-Schauer am Sonntag oder die anderen einfach nur so Sympathisanten mit Gott, leben aber ihr eigenes Leben. Hätte Jesus sagen können, hat er nicht gesagt. Warum? Weil es nicht sein Auftrag war. Der einzige Auftrag, den Jesus seinen Jüngern am Ende mitgegeben hat, war, geht hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Okay, was bedeutet es jetzt, ein Jünger zu sein? Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Aber was wir hier sehen ist, dass es keine Option von Jesus war, ob jemand ein Jünger wird oder nicht, sondern dass alle Menschen gerufen werden, Jünger zu werden. Jünger zu werden. Und dann, wie soll das jetzt passieren, Jesus? Okay, wie sollen wir Jünger machen? Das sagt er auch genau danach. Danach sagt er, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Tauft sie. Wenn wir dieses Wort taufen anschauen, kann man das auch mit untertauchen übersetzen aus dem Griechischen. Geht hin und taucht die Menschen unter in Wasser. Das ist ein Schritt, der getan werden darf, um jemanden zu einem Jünger zu machen. Man wird nicht ein Jünger, wenn man sagt, ich fühle mich danach, ein Jünger zu sein. Oder ich mag Jesus, sondern wie wird mein Jünger? Jesus sagt es, geht hin und tauft sie unter in Wasser. Tauft sie. Hier ist eine geistliche Wahrheit drin. Hier geht es nicht um Baden, geht es nicht um ein bisschen sauber zu machen, sondern eine geistliche Wahrheit von einem Ende und einem Neuanfang. Liebe Brüder und Schwestern, hier ist eine geistliche Wahrheit drin. Wenn wir meinen, wir können das weglassen, wir machen das Ganze rund, damit es für die Menschen sich gut anfühlt, anhört und so weiter, verliert unsere Botschaft die gesamte Kraft. Aber wir wollen das erleben, was Jesus hier gesagt hat, dass Menschen geistlich neugeboren werden, dass Menschen zu Jüngern Jesu heranwählen, dann müssen wir verstehen, was Jesus gemeint hat. Dann können wir uns nicht selber irgendwas ausdenken und machen. Nein, Jesus stellt sich nur zu seinem Wort, nicht zu meinen Ideen und nicht zu deinen Ideen, sondern nur zu seinem Wort. Und wenn wir uns auf dieses Wort stellen, wird er dieses Wort bestätigen. Also, was bedeutet jetzt taufen? Dazu später mehr. Dann geht's weiter. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wusstet ihr, dass es die einzige Stelle ist, wo diese Reihenfolge genannt wird? Taufe, Vater, Sohn, Heiligen Geist. Wird nie wieder benutzt. Wusstet ihr das? Es ist die einzige Stelle, wo das so geschrieben wird. Wenn eine Taufe vollzogen werden soll, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Später wird es nie mehr gemacht. In der gesamten Apostelgeschichte nicht, in den Briefen nicht. Es wird nirgendwo aufgegriffen. Wie jemand, der einfach Bibel liest, Okay, ja, so ist es, und weiterlesen. Aber für jemand, der die Bibel verstehen will, für jemand, der Gottes Herz verstehen will, für jemand, der sagt, Gott, ich will deinen Willen erkennen, um darin zu leben, der wird anfangen zu forschen. Jesus, was meinst du hier? Was meinst du hier? Und ich glaube, die Jünger, die das gehört haben, wussten genau, was Jesus meinte. Weil, lass uns weiterlesen, wir brauchen den Kontext, ein paar Tage später fängt an, Petrus das Evangelium zu predigen, und die Menschen sagen, wow, es geht mir durchs Herz. Liebe Männer, was sollen wir jetzt tun? Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus antwortet, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Habt ihr gerade gehört? Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus. Und Paulus auch, auf den Namen von Jesus, auf den Namen von Jesus, auf den Namen von Jesus, nur von Jesus. War das jetzt falsch, das so zu machen? Ist es richtig so? Muss man sich das aussuchen? Nein, wir müssen verstehen, was gemeint ist. Und jetzt schau mal, Petrus sagt auch drei Dinge, ist euch aufgefallen? Tut Buße, lasst euch taufen im Namen von Jesus, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und jetzt schau mal. Als Jesus auf die Welt kam, gab es nur eine Taufe, und zwar die Taufe von Johannes dem Täufer. Was für eine Taufe war das denn? Die Taufe zur Buße. Aha, es waren ja alles Juden. Die nannten sie ja Gottes Volk. Und Johannes taufte sie zur Buße, zur Umkehr, wieder in Gottes Willen hineinzukommen. Nur die Buße kannten sie. Also vor Jesus gab es nur die Taufe zur Buße. Und jetzt sagt Petrus, tut Buße. Und dann lasst euch den Namen von Jesus taufen. Von Jesus. Und hier Jesus offensichtlich ist gekommen, um uns ein neues Leben zu geben. Kein optimiertes, kein verbessertes, sondern ein neues Leben. Wir werden später noch darauf eingehen. Irgendwas kommt zum Ende und etwas Neues beginnt. Lasst euch taufen im Namen von Jesus, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, sagt Petrus. Und das ist hier der Heilige Geist. Und jetzt merkst du, es macht Sinn. Es macht Sinn. Petrus hat verstanden, was Jesus gemeint hat. Taufe im Namen des Vaters bedeutet, den Menschen klarzumachen, dass sie Buße tun dürfen. Buße tun. Wir sind bei dem Thema, warum taufen wir als Gemeinde? Buße zu tun ist der erste Schritt, um sich überhaupt taufen zu lassen. Tut Buße. Wenn jemand sagt, ich will nicht Buße tun, ich will mein Leben nicht umkehren, aber ich will mich gerne taufen lassen im Namen von Jesus, du wirst die Kraft der Taufe nicht erfahren. Warum? Weil wir nicht das tun, was in der Bibel steht. Bevor die Taufe im Namen von Jesus geschehen kann, muss die Buße, die Taufe im Namen des Vaters geschehen. Ich kehre um von meinen falschen Wegen. Ich kehre um und entscheide mich, Gott, ich will in deinem Willen leben. Ich habe vorher so gelebt, aber ich merke, das ist nicht dein Wille. Und ich kann mir das schönreden, so viel ich will. Ich kann mir so viele Filme anschauen, die das bestätigen und alles weitere. Aber wenn das nicht in Gottes Wort steht, ist es nicht Gottes Wille. Und es gibt nur einen Weg. Entweder geht es hier lang oder es geht hier lang. Zwei Wege kann ich nicht gehen. Sind Menschen bereit, Buße zu tun, umzukehren von dem falschen Weg, um jetzt Gott zu folgen? Wenn ja, dann Schritt Nummer zwei, lasse ich mich taufen in den Namen von Jesus. Sterbe mein altes Leben, ein neues Leben beginnt. Und dann, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die Taufe im Heiligen Geist. Das ist, was ich glaube, dass dieser Vers bedeutet, wenn Jesus sagt, tauft den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass es bedeutet, Buße zu tun, sich im Namen von Jesus taufen zu lassen und dann die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, das ist, was ich glaube. Ist die Taufe notwendig? Ja, sie ist keine Option, seine Aufforderung. Macht zu Jüngern und tauft sie. Lass uns nochmal schauen, Matthäus 28, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern nur Deutschland, die anderen Länder nicht. Richtig? Nein, alle anderen Länder, nur Deutschland nicht, weil die sind anders. Alle Völker meint alle. Alle Nationen steht hier. Es meint, alle Menschen auf dieser Erde haben nur einen Weg. Und dieser Weg bedeutet, tauft sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Aber jetzt wollen wir wissen, ist die Taufe notwendig? Ja, aber die Taufe ist nicht das Ziel. Sie ist nur ein Schritt zum Ziel hin. Es ist nur ein Schritt, um zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist ein anderes. Und das steht hier auch. Wer kann es sehen? Was ist das Ziel? Ja. Und was sind das für Menschen, die alles bewahren, was Jesus gesagt hat? Richtig. Ein großer Unterschied. Ein Jünger ist jemand, der alles befolgt, was Jesus gelehrt hat. Das ist ein Jünger, der nicht danach fragt, was will ich, was wünsche ich mir, was ist schön für mich, was bietet sich gerade an, sondern der fragt, Jesus, was ist dein Wille? Was willst du für mich? Was ist dein Wunsch für mein Leben, meine Familie? Das ist ein Jünger. Der nicht mehr seinen Weg geht, sondern der Jesus nachfolgt. Und leider, leider, mit Trauer, sage ich das, haben wir leider in Deutschland zu wenig Jünger. Zu viele Gottesdienstbesucher, die zum Sonntaggottesdienst kommen, eine schöne Predigt hören, danach wieder nach Hause gehen und weitermachen wie bisher. Die nicht nach Gottes Willen fragen und suchen, die nicht ihr altes Leben sterben, sondern die suchen, wie sie sich selbst verwirklichen können. Leider. Und dann fragen wir uns, wo ist die Geistlichkeit, wo ist die Kraft Gottes, wo sind die Zeichen, die Wunder, wo ist das Wirken des Heiligen Geistes? Es ist alles da, nur es steht für die bereit, die tun, was Jesus gesagt hat, die darauf vertrauen, dass was Jesus gesagt hat, dass er das auch so meint und dass wir uns nicht rauspicken können, was mir gefällt und was nicht. Das Ziel war, Petrus, Johannes, Samuel, Roche, Rosa, das Ziel war von Jesus, geh hin und mach sie zu Jüngern. Und ich werde mir nichts anderes rausnehmen. Ich folge Jesus und das, was er sagt, ist mein Auftrag. Deswegen ist auch für mich als Pastor, als Bruder, als geistlicher Leiter ein Auftrag, all die Menschen, die Jesus mir anvertraut, zu Jüngern zu machen, zu bevollmächtigen, dass sie in der Lage sind, Jesus nachzufolgen, von ganzem Herzen. Jesus nachzufolgen. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was das weiter bedeutet. Die Taufe ist notwendig. Sie ist aber nicht das Ziel, sondern ein Schritt hin zum Ziel. Kommt zu meinem zweiten Gedanken. Was bedeutet die Taufe nicht? Was bedeutet die Taufe nicht? Ich habe einen Freund, der ist schon etwas älter, ist 55 Jahre, hat erst in diesem Alter von Jesus gehört, ihn kennengelernt, erlebt und er saß bei mir in der Küche. Er wollte mal so fragen, Samuel, wie ist denn das jetzt mit dem Glauben und Gott? Ich wurde zwar irgendwie mal als Kind getauft und irgendwie habe ich da was gemacht, aber ich habe überhaupt nichts verstanden. Wie ist denn das jetzt nochmal? Wunderbare Gelegenheit. Also, Tim nenne ich ihn mal. Tim, es ist so, wie es in der Bibel steht. Und leg ihm das aus. Er hat das Evangelium erzählt. Er hört es alles. Ich sage ihm, der nächste Schritt. Buße tun, taufen im Namen von Jesus, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich muss drüber nachdenken. Ist richtig. Überschlage die Kosten, will ich mein Leben aufgeben, um das Leben, das Jesus für mich hat, zu gewinnen. Beides kann ich nicht halten. Er überlegt, er geht irgendwie durch den Prozess, lernt kennen, was Taufe ist. Irgendwann fragt er mich, in der Lebensquelle taufen wir die Menschen jetzt seit diesem Jahr so in ein Becken. Ja, und früher haben wir das an einem See gemacht, einem Kronensee. Und er weiß das. Und dann, ja, sag mal, aber ich möchte gerne in einem Fluss getauft werden.
sagt er mir. Ne? Und ich dachte gleich, ah, wahrscheinlich, weil Jesus im Jordan getauft wurde und es war ein Fluss und deswegen will er auch im Fluss. Ne? Wenigstens irgendwo eine Erklärung. Und dann frage ich ihn, ja, warum? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Mein Vater wurde verbrannt, als er gestorben ist und seine Asche wurde auf dem Meer ausgestreut. Und wenn ich einen Fluss getauft werde, habe ich das Gefühl, ich bin ihm nah. Wie mache ich das jetzt? Ihn lieben, aber die Wahrheit sagen. Er hat gesagt, Tim, bei Taufe kommt es nicht darauf an, in welche Art von Wasser ich getauft werde. Ob ein Meer, ein Fluss, ein See, ein Becken, eine Badewanne. Keine Bibelstelle, die das erwartet. Es geht um etwas anderes. Um was geht es denn bei Taufe? Es geht um etwas anderes. Und ich habe ihm gesagt, Markus, Tim, das Wasser, ne, die Taufe, das Wasser ist keine Magie. Habt ihr es gehört? Was Taufe nicht, ist keine Magie. Aber einige stellen sich das so vor, wenn ich mich jetzt in dieses Wasser untertauche, dann werde ich ein neuer Mensch sein und alles wird anders und neu, weil dieses heilige Wasser, falsch, mit keinem Wort in der Bibel finden wir irgendeinen Hinweis darauf, dass das Wasser irgendeine Magie oder Kraft hätte. Was finden wir? Lasst uns wieder lesen. Wir wollen ja wissen, was Gottes Wille ist, nicht was mein Wille oder irgendjemand. Was ist Gottes Wille? Markus Kapitel 16, Vers 16 steht Folgendes. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus Kapitel 16, Vers 16. Ihr könnt gleich hier nachlesen oder eure eigene Bibel aufschlagen. Immer besser, deine eigene Bibel. Markus 16, Vers 16, hier spricht Jesus wieder, wieder am Ende seines Dienstes auf dieser Erde zu seinen Jüngern wieder, wir sind immer noch im selben Zeitabschnitt, und er sagt zu seinen Jüngern, wer glaubt, also geht hin, macht zu Jüngern, und die Menschen, die glauben und getauft werden, die werden gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Liest du irgendwas von Wasser hier? Liest du irgendwas? Ihr müsst euch im Jordan taufen. Ihr müsst euch im Meer taufen. Nichts. Zwei Dinge. Glauben, taufen. Glauben. Es geht hier einzig und allein um den Glauben der Menschen. Und was sollen sie glauben? Das Evangelium. Dass Jesus für sie am Kreuz alle Schuld, die sie jemals begangen haben, bezahlt hat. Und wenn sie das glauben, wenn sie Jesus vertrauen, dass diese Menschen getauft werden sollen. Nicht das Wasser hat die Kraft, der Glaube hat die Kraft. Der Glaube der Menschen ist das alles entscheidende Faktum hier, worum es geht. Die, die glauben, sie sollen getauft werden. Dann ist egal. In welchem Wasser? Wichtig ist, dass sie glauben und dann sich taufen. Taufen, haben wir gerade gehört, bedeutet untertauchen. Und es bedeutet, ja, es bedeutet, dass du ganz untertauchst in Wasser. Hat eine Situation, ich durfte ein Mädchen taufen, die Buße getan hat. Und ich frage dann immer noch mal, du hast Buße getan, ist das richtig? Ja, weil sonst brauchen wir hier nicht weitermachen. Wenn die Buße nicht geschehen ist, brauchen wir nicht taufen, weil erst wenn du deinem Herzen umgekehrt bist, entschieden bist, ich will nicht mehr so leben, ich will jetzt Jesus folgen, erst dann können wir dich taufen. Sie sagt, ja, ich habe Buße getan. Und dann wollte sie taufen, sie hat ihre Haare offen gehabt und dann taufe ich sie und sie geht unter Wasser, aber ein paar Haare sind noch oben geblieben. Und ich dachte mir, das heißt ja ganz untertauchen und ich schnell mit Wasser hinterher noch so, die Haare noch schnell untertauchen. Ach, das war nur Spaß und sie ist dann hochgekommen und hat mir später erzählt, dass sie dann die Kraft erlebt hat. Sie wurde angefochten, als der Tag der Taufe immer näher kam. Soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Ich gebe etwas auf. Es wird sich etwas ändern. Und sie merkt es. Warum? Weil sie Buße getan hat, weil sie weiß, dieser Weg ist zu Ende. Jetzt gibt es nur noch den Weg mit Jesus. Will ich das? Was werde ich denn da mit Jesus haben? Hier weiß ich ja, was ich habe. Das war ja mein Leben bis jetzt. Aber davon kehre ich ja jetzt um. Und ich will mich jetzt taufen. Ich will sterben, mein altes Leben jetzt mit Jesus gehen. Angefochten, Krieg, Gedankenkämpfe gewesen. Und dann ist sie untergetaucht und taucht. Und weil sie glaubt, dass sie mit Jesus ihr altes Leben stirbt und neues Leben aufsteht, meinte sie, ab dem Moment haben alle Gedankenkämpfe aufgehört. Ab dem Moment hat sie erlebt, wie sie durchatmen konnte. Seit langer Zeit. Die Taufe hat eine Kraft. Aber diese Kraft ist nicht das Wasser. Die Kraft ist der Glaube. Der Glaube an Jesus. Und nicht irgendwie an Jesus zu glauben, sondern so wie Jesus es selbst sagt, das ist eine ganze Predigt. Das habe ich beim letzten Mal intensiver gemacht, werde ich jetzt nicht mehr so direkt eingehen. Aber an Jesus zu glauben, wer er ist und sich dann taufen zu lassen. Was bedeutet die Taufe nicht? Sie ist keine Magie und sie allein rettet auch nicht. Lass uns nochmal anschauen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wow, Jesus. Manchmal ist die Wahrheit schmerzhaft. Manchmal ist die Wahrheit so klar und so, könntest du es nicht weicher formulieren? Nein, wir brauchen Wahrheit, um zu wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Hörst du, wie Jesus das hier sagt? Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Hier steht nicht mehr, wer nicht glaubt und nicht getauft ist. Hier steht, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Es gibt Menschen, die haben nicht geglaubt, aber sie haben sich taufen lassen in Wasser. Sie sind verdammt. Weil nicht die Taufe allein rettet, der Glaube. Merkt ihr das? Der Glaube steht immer an erster Stelle und alleine. Er steht als das, worum es geht. Wenn Menschen nicht glauben, die Taufe wird dich nicht retten. Dann wirst du nur baden gehen, im besten Falle. Der Glaube ist das alles entscheidende Faktum hier. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da lässt Jesus keinen Zweifel offen. Jesus, kannst du dich ein bisschen runter machen? Ich meine, 21. Jahrhundert, wir sind so, wir sind so fortschrittlich und kannst du es nicht besser formulieren, dass es leichter ist? Wahrheit bleibt Wahrheit. Und Jesus muss Dinge klar sagen, damit wir sie eben nicht falsch verstehen können, was dann doch oft passiert, weil wir nicht wirklich verstehen wollen. Aber wenn wir genau hinschauen, sagt Jesus ganz klar, worum es hier geht. Bei der Taufe geht es darum, zu glauben an Jesus und dann sich taufen zu lassen. Um dann die Kraft dieser Taufe zu erfahren. Rückschluss. Okay, wenn das so ist, Samuel, wie ist es denn jetzt mit Kindestaufe? Interessant. Wird sehr viel praktiziert in unserem Land. Es wird als biblisch dargestellt, als das einzig Richtige. Und ich frage mich dann nicht, welche Ideen hast du? Ich frage mich dann, was steht in der Bibel? Das ist Gottes Wille. Lass uns forschen und auf dieser Grundlage herausfinden, was ist Gottes Wille zur Taufe. Nicht, was sind die Traditionen und was haben Heilige vorher gesagt. Nein, nein, nein. Was sagt die Bibel? Das ist die Grundlage. Das ist Gottes Wille. Also, was sagt sie? Diese Stelle haben wir schon gelesen. Es gibt natürlich noch mehr. Aber dann habe ich gehört, jemand, der an Kindestaufe glaubt. Ja, es gibt zwei Stellen, Apostelgeschichte 10, Vers 46, wo Petrus zu Cornelius kommt, sein ganzes Haus versammelt ist. Das bedeutet alle Diener, alle Kinder, alle Babys, die alle da sind. Das heißt, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Gibt es eine zweite Stelle? Paulus ist im Kerker, im Gefängnis und er glaubt an Jesus und jetzt hieß er und sein ganzes Haus ließen sich taufen und da müssen auch Kinder und Babys mit gemeint sein. Für den einen oder anderen, oh okay, ja dann lasst uns genau hinschauen und verstehen, was die Bibel sagt. Mit keinem Wort werden irgendwelche Kinder erwähnt oder Babys. Das ist schon Interpretation zu meinen, ja, da sind die auch drin. Erstmal nicht, aber lass uns genauer hinschauen. Und jetzt ganz wichtig, bei beiden Stellen steht Folgendes. Und alle, die glaubten, ließen sich taufen. Meine Frage, können Babys glauben an das Evangelium? Dann heißt es bei der anderen Stelle, und sie alle bekundeten mit ihrem Mund. Können Babys das? Glauben können Menschen, die so reif sind, die verstehen, worum es geht. Deswegen ist mein Rückschluss aus den Erkenntnissen, die ich aus der Bibel gewonnen habe, ist mein Rückschluss, Kindestaufe ist nicht biblisch. Und ich gehe einen Schritt weiter. Erwachsenentaufe auch nicht. Die einzige Taufe, die biblisch ist, ist die Glaubenstaufe. Habt ihr das? Und das ist, wo wir viele Traditionen, viele Ideen und Vorstellungen von Menschen haben. Und wir übernehmen Dinge, wir machen es einfach, weil es sich gut anfühlt, weil es schon immer so gemacht wurde, weil es die Tradition ist. Aber nichts von dem, lieber Bruder, liebe Schwester, wird Gottes Wort verändern. Nichts von dem wird Gott dazu bringen, seinen Willen zu ändern. Er sagt, das ist mein Wille, mein Wort. Und entweder stellst du dich dazu oder nicht. Gott bleibt bei seinem Wort. Für uns gibt es nur eine Möglichkeit. Entweder stelle ich mich zu seinem Wort oder ich bleibe bei meinen Traditionen, bei meinen Vorstellungen, bei meinen schönen Ideen, baue mir mein eigenes Gottesbild, wie es mir gefällt. Aber dazu steht Gott nicht. Das will ich mal ganz deutlich sagen. Wenn wir die Kraft von Taufe erleben wollen, dann nur so, wie Gott es gemeint hat. Dazu steht er. Nicht zu unseren Ideen. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Das ist die Taufe, wie die Bibel sie uns erklärt, wie Gottes Wille dafür steht. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Was bedeutet die Taufe denn jetzt? Jetzt haben wir gehört oder die Frage gehabt, ist es notwendig? Ja. Es ist keine Option, es ist eine Aufforderung. Es ist nicht das Ziel, sondern ein Schritt hin zum Ziel. Was bedeutet die Taufe nicht? Es bedeutet, es ist keine Magie in dem Wasser drin. Was bedeutet sie auch nicht? Die Taufe allein rettet auch nicht. Es ist der Glaube, der rettet. Und jetzt, was bedeutet die Taufe? Es wurde eine Studie durchgeführt. Man hat viele Menschen gefragt, was ist deine größte Angst? Und Top 1, die meisten Menschen fürchten am meisten, haben die größte Angst davor, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Und Top 2 war der Tod. Interessant. Die meisten Menschen sagen sich, lieber sterben, als vor einer Gruppe sprechen. Dann habe ich mir darüber nachgedacht, bei einer Beerdigung ist der Sprecher schlechter dran als der Tote. Nach der Studie jetzt. Ja. Aber der Tod steht an zweiter Stelle. Warum? Weil man spürt, Beerdigung ist etwas Endgültiges. Etwas zu Ende. Das war's. Beerdigung bedeutet, etwas kommt zum Ende. Zum Ende. Da wird nicht mehr diskutiert, nicht mehr noch überlegt, das zu Ende. Beerdigung ist ein Ende. Und lass uns schauen, was Paulus zu Taufe und zu dem sagt. Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Da sind viele geistliche Wahrheiten drin. Wir können nicht alle anschauen, wir werden uns einige anschauen, aber nicht alle. Aber das Erste, was mir auffällt, ist, Paulus, er spricht hier nur zu Christen in Rom.
Römerbrief war ein Brief, den Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat, die verschiedene Herausforderungen hatten. Wir hatten es in der letzten Predigt gehabt. So, und er schreibt an die Christen und er setzt etwas voraus. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, wen meint er mit wir alle? Alle Menschen auf dieser Welt? Alle Christen? Er schreibt diesen Brief an die Christen in Rom. Und er macht sich eins und er sagt, wir alle wurden getauft. Und merkst du etwas? Paulus setzt etwas voraus. Er sagt, und wir alle, ach nein, stimmt, da war Theophilus und Sorates, die mochten das ja nicht, die brauchen das ja auch nicht. Nein, nein, nein. Er sagt, wir alle wurden getauft, weil das ist eine Aufforderung von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist der Wille Gottes. Taufe ist keine Option. Es ist Gottes Wille für jeden, der ein Jünger Jesu werden will, sich taufen zu lassen. Wir alle wurden ja getauft, Paulus. Nur festgestellt, nicht diskutiert, nur festgestellt. So ist es, das ist der einzige Weg, natürlich. Dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Unser Leben ohne Jesus wird in der Bibel als das alte Leben beschrieben, als das Leben in Sünde, ob es uns bewusst war oder nicht. Es ist das Leben, was wir ohne Jesus gelebt haben, nach unserem eigenen Willen. Aber hier sagt Paulus, ihr wurdet in Christus hineingetauft, das alte Leben ist gestorben, ein neues Leben ist geboren. Ein neues Leben ist geboren, ein Leben nicht mehr in Sünde, ein Leben nicht mehr in dem alten Leben, sondern ein neues Leben, ein neues Leben. Vorher war es okay zu sündigen. Es war ganz natürlich, es hat sich nichts Schlechtes dabei angefühlt, zu sündigen, zu lügen, hier eine Notlüge, hier ein bisschen stehlen, ja, solange ich nicht ins Gefängnis komme, geht es ja irgendwie, solange ich einen Vorteil daraus habe, dann kann ich das ja machen. Das ist, wie viele Menschen leben. Aber das Alte ist gestorben und etwas Neues ist geboren, bedeutet, es kann nicht mehr so weitergehen wie vorher. Wir sind in den Tod mit Jesus gestorben. So wie Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, genauso sind wir geistlich auch das alte Leben gestorben. Da ist etwas zu Ende gekommen. Aber genauso wie Jesus 3 Tage danach auferstanden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, genauso werden auch wir zu einem neuen Leben auferstehen. Schon jetzt. Durch die Taufe, das zu bestätigen, das zu verkörpern. Das alte Leben ist beendet, etwas Neues beginnt. Und ja, da möchte ich auch ganz praktisch werden, wenn du sagst, ich habe Buße getan, ich habe mich in Wasser taufen lassen, ich habe den Heiligen Geist erlebt, aber irgendwie lebe ich so wie vorher. Ich sündige genauso wie vorher, ich habe dieselben Gewohnheiten wie vorher. Ja, Bruder, liebe Schwester, ich zweifle daran, ob du wirklich Buße getan hast, die Kraft der Taufe erlebt hast und den Heiligen Geist erlebt hast. Weil hier deutlich ist, wenn wir wirklich diese Taufe erleben, dann ist unser Leben danach anders. Dann ist unser Leben nicht mehr in Sünde baden und einfach so meinen Weg gehen. Dann ist mein Leben in dem Wunsch, in Heiligung zu wandeln, in Reinheit zu wandeln, in der Wahrheit zu leben, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, Jesus ernst zu nehmen und sagen, ich gehe lieber den schweren Weg, aber weil es der richtige ist, gehe ich ihn. Ihr Brüder und Schwestern, lasst uns da nicht belügen. Wenn unser Glaube sich nicht in den Taten danach zeigt, ist es nicht der Glaube, den die Bibel meint. Ja, ich glaube an Jesus, lebe aber mein sündiges Leben weiterhin. Nein, das ist nicht der Glaube, den die Bibel hier meint. Der Glaube, den die Bibel meint, ist, mein altes Leben ist zu Ende,
ein neues Leben hat begonnen und mit Jesus werde ich diesen neuen Weg gehen. Heißt es, dass ich sündigen kann? Ja, das heißt es. Heißt es, dass ich aber sofort merke, dass der Heilige Geist mich überführt, dass ich in dieser Sünde nicht leben kann, sie nicht schönreden werde, sondern Buße tue, umkehre, Vergebung bitte, um wieder in Reinheit zu sein, um wieder mit Gott versöhnt zu sein, um wieder alles in Ordnung zu bringen, was meinerseits nötig ist. Das ist der Glaube, der daran interessiert ist, mit Jesus zu gehen, Jesus nachzufolgen. Der weiß, ich bin gestorben, meine Identität ist, ein Kind Gottes zu sein, jetzt gehöre ich zu Jesus und jetzt will ich so leben. Wir können das nicht trennen. Wir können das nicht trennen. Was bedeutet die Taufe nicht? Was bedeutet die Taufe? Sie bedeutet eine Beerdigung. Etwas kommt zum Ende. Was bedeutet die Taufe noch? Es bedeutet die Auferstehung zu neuem Leben. Und das ist der nächste Vers, Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Hey, das sind geistliche Wahrheiten, das sind kraftvolle geistliche Dinge, die Gott uns verheißt, wenn wir ihm glauben und es tun, was er sagt. So diese Kraft zu leben, der Auferstehung, diese Kraft, ein neues Leben beginnt, nicht mehr das alte Leben, ein neues Leben, meine Gedanken werden erneuert von Tag für Tag. Ich wandle von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ich sehe Jesus immer mehr, das ist Gottes Wille für uns, lass dich nicht belügen. Mein Leben wird immer düsterer und isolierter und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist nicht, was Jesus für dich will. Sein Wille für dich ist ein neues Leben, wo du von Erkenntnis zu Erkenntnis wandelst, Jesus immer ähnlicher wirst, was nicht bedeutet, dass es leicht wird, aber es bedeutet, dass du immer mehr Jesus erkennen wir es. Das ist sein Wille für uns, das ist sein neues Leben, für das er am Kreuz gestorben ist, damit wir ein neues Leben mit ihm eins gemacht, gleich geworden in der Auferstehung, von dem Heiligen Geist geleitet zu werden. Wir können nicht einfach weiter sündigen, lieber Bruder, liebe Schwester. Du kannst nicht einfach weiter in der Lüge leben, die du den Menschen erzählt hast. Du kannst Gestohlenes nicht weiter einfach behalten. Du kannst nicht in Ehebruch einfach leben. Du kannst nicht in der Sünde bleiben, wenn du ein Kind Gottes bist. Der Heilige Geist überführt. Aber wenn ich ihn immer wieder ignoriere, immer wieder schönrede, nein, das ist okay. Nee, das wäre zu viele Konsequenzen, wenn ich jetzt die Sünde aufgeben müsste. Und du wirst merken, die Stimme wird immer leiser und leiser und leiser. Und langsam wird dein Leben wieder das wie vorher. Liebe Brüder und Schwestern, Gott hat einen Willen. Er hat einen Willen und entweder folgen wir seinem Willen oder nicht. Aber Gott wird sich nur zu seinem Willen stellen, wenn wir unsere Gemütlichkeiten aufgeben, unsere Sünden loslassen und sagen, ich will das erleben, diese Wahrheit, diese Fülle, diese Kraft. Jesus ist bereit, wenn wir ihm vertrauen, ihm glauben, dass sein Weg, sein Leben, sein Wille besser ist das alles, was ich habe. Mir gefällt dieses Beispiel, dass ein Auto, stell dir vor, das ist dein Lebensauto, in dem du unterwegs bist und du setzt dich in dein Auto rein, du bist am Lenkrad, ist alles schön und du fängst an, in deinem Lebensauto zu fahren, durchs Leben, hier rechts, links, geradeaus und du lebst dein Leben. Und dann hörst du das Evangelium, dann hörst du von Jesus und auf einmal stellst du fest, wow, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann brauche ich ihn in meinem Leben. Und dann kannst du dir so vorstellen, dass du sagst, Jesus, komm in mein Auto. Ich will mit dir unterwegs sein. Und du öffnest die Beifahrertür. Jesus setzt sich rein auf den Beifahrersitz. Jetzt ist er dabei und du sagst, Jesus, lass uns jetzt gemeinsam unterwegs sein. Ich sage, wo es lang geht und du segnest mich darauf. Und Jesus, er kommt mit rein und er sagt, ja, ich will näher kommen, ich will mich dir offenbaren, ich will dir erklären, was mein Wille ist. Jesus liebt uns doch. Und wir in unserer Einfachheit, Jesus, ich brauche das, kannst du das klären? Ja, ich will dir helfen, aber ich will dir auch etwas erklären. Wenn du wirklich an mich glaubst, dann kannst du nicht mehr deinen Weg weiterfahren wie bis jetzt. Ach so, ich dachte, jetzt ist alles gut, so, weil du bist jetzt dabei in meinem Leben und wir machen das alles gemeinsam jetzt. Und dann sagt Jesus, weißt du was, Samuel, was ich mir wünsche für dich ist, dass ich nicht nur in deinem Leben dabei bin. Was ich mir für dein Leben wünsche ist, dass du aufstehst und den Platz frei machst, die Fahrerseite frei machst und wir einmal die Plätze tauschen. Wie meinst du das? Wie, du lenkst dann mein Leben? Ja, genau. Oh, nee, oh, das ist jetzt ein bisschen radikal. Wie, ich soll dir jetzt mein ganzes Leben anvertrauen? Du willst jetzt sagen, wo es lang geht. Du bestimmst jetzt das Tempo. Also, warte mal kurz, so habe ich das jetzt nicht verstanden. Ich dachte jetzt eigentlich, du kommst und segnest alles, was ich will, dass ich mich gut fühle, um so zu leben, wie es mir gefällt. Nein, du stirbst dein altes Leben, du gibst dein Leben auf, du nimmst dein Kreuz auf dich, du machst den Platz frei. Samuel, vertrau mir, ich werde dein Auto besser fahren als du. Vertraust du mir? Machst du den Platz frei? Oh, ein Kampf. Ich habe mich bekehrt, Jesus, ich glaube doch an dich. Ja, bist du das alte Leben gestorben? Bist du wirklich gestorben, beerdigt, getauft? Das alte Leben ist zu Ende. Okay, Jesus, ich glaube dir, wie die Schrift sagt. Und ich steige aus. Er steigt aus. Er sitzt auf die Fahrerseite. Ich setze mich auf den Beifahrer. Ich habe nicht mehr die Kontrolle in meinen Händen. Ich sage nicht mehr jetzt, wo es lang geht. Jetzt sagt er es. Wie kann ich das zulassen? Nur, wenn ich Jesus vertraue. Nur wenn ich Jesus so glaube, wie die Bibel es sagt, dass er jetzt mein Lebensauto fährt. Dass er sagt, was wahr ist, was falsch ist, was richtig ist. Und das ist, was Jesus sich für uns wünscht. Und das ist für mich so entscheidend. Wenn du sagst, ich bin bekehrt, ich bin ein Christ, ich gehe zum Sonntaggottesdienst, das ist gut. Aber hast du wirklich Buße getan in deinem Leben? Hast du wirklich das alte Leben begraben in der Taufe? Hast du erlebt, wie gut es ist, den Heiligen Geist zu empfangen, um dann in seinem Weg, in seinem Willen zu gehen? Das ist es, was die Taufe uns vermittelt. Die, die glauben, die lassen sich taufen. Das alte Leben ist zu Ende, ein neues Leben beginnt. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns dieses Leben erfährt. Aber die Verantwortung liegt ganz bei dir, ob du an Jesus so glauben willst, wie er es selbst sagt. Die Verantwortung, die ich vor Jesus habe, ist, sein Wort zu predigen, ob es mir gefällt oder nicht. Aber mir gefällt es, weil ich ihm vertraue. Sein Wille ist das Beste. Sein Wille ist durchdacht. Sein Wille ist weise bis zum Ende meines Lebens. In allen Zeiten wird er Recht behalten, weil er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Gott, der alles geschaffen und alles weiß und überall ist. Er hat uns etwas niedergeschrieben, um damit wir seinen Willen erkennen können. Darauf vertraue ich. Und so gerne predige ich sein Wort, lege das aus, was er gesagt hat und immer meint, darauf sich zu stützen. Das wünsche ich mir für jeden von uns. Jochen hat mir Mut gemacht, gesagt, Samuel, nimm so ein bisschen die Gemeinde und die Leute, die zur Gemeinde kommen, mit. Was ist der Plan? Wie soll es weitergehen? Jetzt steht man davor, im September werden große Veränderungen kommen. Wie geht es weiter? Unsicherheit ist da, Ängste sind da. Jetzt geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter? Was ist der genaue Plan? Ich will dich ein bisschen mit hineinnehmen in dem, was auf meinem Herzen ist. Ich habe auch keinen vollständigen Plan. Ich habe ein Vertrauen an Jesus, dass er mich führt, dass er uns führt, dass er seine Gemeinde baut und dass er uns sagt, zur rechten Zeit, wie es weitergeht. Aber das, was ich schon auf dem Herzen habe, da will ich dich gerne mit hineinnehmen. Möchtest du es hören? Ja, Jochen hat schon gesagt, am 3. September wird die Mitglieder einsegnen und sagen, ich werde dabei sein, wo dann genau das stattfindet, dass die einen eingewählt werden, die einen ausgewählt werden, wo ich dann mich auch zur Wahl stellen werde, wo ich einfach spüre, dass Gott mich ruft, hier in diese Gemeinde, mit euch gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Und das wird am 3. September sein. Am 17. September wird dann ein Dankesgottesdienst, ein Abschiedsgottesdienst sein, wo wir danken werden, Gott, für all das, was du die letzten Jahre in dieser Gemeinde, durch diese Gemeinde, mit dieser Leitung getan hast. Wir danken dir, Gott, dafür. Und gleichzeitig wird die Übergabe stattfinden von Jochen, wo er sagt, ich spüre in meinem Herzen den Frieden, die Staffel weiterzugeben. Jochen hat mir das so deutlich gesagt, Samuel, dann bin ich nicht mehr der Pastor. Dann bist du der Pastor. Ich spüre die Verantwortung jetzt schon. Samuel, ich will das auch gerne tun. Weil ich spüre, Gott ist hier. Er hat alles vorbereitet. dir das zu übergeben. Und ich will das auch mit Gottes Willen, Gottes Hilfe annehmen. Aber wie geht es dann weiter? Es geht weiter. Ich habe für mich diesen Eindruck empfangen, ja, wir sind Gott dankbar für alles, was gewesen ist, aber es wird etwas zu Ende kommen. Mit diesem Gottesdienst wird etwas enden. Dass wir wissen, ja, wir sind dankbar, aber es endet etwas und etwas Neues beginnt. Etwas Neues beginnt. Und wie genau sieht dieses Neue jetzt aus? Das Neue sieht so aus, dass ich schon in den letzten Monaten Menschen, die Gott mir aufs Herz gegeben hat, gefragt habe, ob sie beten können, auch in dieses Gründungsteam zu kommen und mit mir gemeinsam hier etwas Neues aufzubauen. Und ich hatte 12 Personen auf dem Herzen meiner Frau und wir haben sie gefragt und sie beten darüber und sie geben uns Antwort. Und mit diesen Leuten wollen wir uns dann Ende September und dann ein halbes Jahr treffen, um alles durchzubeten, zu hören, was will Gott. Wir haben uns vorgenommen, die ersten 40 Tage wirklich zu beten, zu fasten, zu lobpreisen, zu hören, Gott, was ist dein Wille hier in der CCO? Was willst du hier tun? Das ist der Plan. Einfach von unserem Schöpfer zu hören, Gott, was willst du? Was willst du tun? Um diesem Gründungsteam das auch zu tun und wir treffen uns dann und dann wird die Planung laufen, zu hören, und dann auch technisch, wie soll es weitergehen? Welche Gottesdienste? Wie wollen wir Dienst, welche Dienste wollen wir anbieten? Wie sollen die Gottesdienste ablaufen? Es wird neu. Es wird neu. Ich möchte das ganz deutlich sagen, weil gerade im fortgeschrittenen Alter hat man so den Wunsch, Dinge festzuhalten. Und in mancher Hinsicht ist es sehr gut, in mancher Hinsicht auch nicht. Ja, es wird etwas Neues kommen. Und wenn der Gedanke dann ist, oh, aber so war das früher nicht. Richtig, das war früher, jetzt ist es neu. Ja, so war das früher nicht, richtig. Das war damals so und wir sind Gott dankbar für den Weg. Aber jetzt beginnt etwas Neues, wo er etwas Neues tun will. Ein neues Team hier in der CCO. Und da sage ich mit Ehrfurcht, in Demut, Gott führe uns. Wir wollen, dass dein Wille geschieht. Wir wollen sehen, dass Menschen hier in Osnabrück zurück zu Gott finden. Wir wollen sehen, dass Menschen in Osnabrück versöhnt werden mit Gott. Wir wollen sehen, dass Menschen geistgetauft werden. Wir wollen sehen, dass Menschen Buße tun, sich im Namen von Jesus taufen lassen und die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Warum? Weil es so in Gottes Wort steht. Weil das der Plan Jesus war. Samuel, geh hin und mach zu Jüngern alle Menschen. Fangen wir mit Osnabrück an. Ja, alle Menschen. Tauf sie in den Namen von Jesus und lehre sie, alles zu halten, was ich, Jesus, geboten habe. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das zu tun mit den Erkenntnissen von geistlichen Leitern, die vor mir gelebt haben. Ich stehe auf ihren Schultern. Ich stehe auf dem Erbe von den Menschen vor mir, von dem, was Jochen vorher getan hat. Wir können weitersehen, weil wir auf den Schultern von geistlichen Riesen sitzen dürfen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind dankbar für die Entwicklung, Gott, die du geschenkt hast. Aber wir wollen weitergehen, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wir wollen nicht festhalten, es muss so bleiben. Nein, wir wollen weitergehen. Jesus hat uns gerufen, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, er bleibt nicht stehen. Es bedeutet, es wird immer weitergehen. Versteht ihr? Jesus geht weiter. Gehen wir mit. Ich will mitgehen. Ich will mitgehen. Das ist der Plan. Dass wir für mindestens ein halbes Jahr keine Gottesdienste anbieten werden, hier in dieser Gemeinde. Wir werden beten, fasten, wir werden hören, wir werden Lobpreis machen, im Gründungsteam vor allem. Aber ich lade euch ein, mit uns gemeinsam, lasst uns in geistlichen Wehen liegen. Meine Frau sagt mir, Samuel, du darfst das nicht sagen. Du wirst nie ein Kind gebären. Aber ich sage, ja, aber geistlich, Schatz, geistlich. Lasst uns dieses Neue, was Gott uns schenken will, im Gebet, im Glauben tragen. Dass Gott es schenkt. Und der Plan ist, ungefähr im halben Jahr, so Gott will, mit dem ersten Gottesdienst dann hier zu starten und dann darauf aufzubauen und weiterzugehen. Klingt das nach einem Plan? Ja. Jochen und ich haben aus dem Herzen, ja, aber wie überbrückt man dieses halbe Jahr? Wie geht es da weiter? In den letzten Predigten hast du gehört, ich habe eine große Leidenschaft dafür, Jünger zu machen. Und das nicht irgendwie, sondern so, wie Jesus es gemacht hat. Und wie hat Jesus das gemacht? Er hat eine Kleingruppe gegründet, 12 Männer, hat sich 3,5 Jahre mit ihnen getroffen, regelmäßig, und hat sie bevollmächtigt und dann irgendwann ausgesandt. Selben Herzschlag habe ich auch. So, mein Schwerpunkt ist es, wirklich Jünger zu machen und denselben Rahmen zu nutzen wie Jesus, Kleingruppe. Ja, einige wissen es vielleicht schon, ich werde Ende, also nächste Woche, meine Kleingruppe hier in dieser Gemeinde starten. Ja, und wir werden das vorbereiten. Und das ist so ein Ort, wo ich sage, da will ich Raum schaffen, Menschen einzuladen, dass sie hier zu Jünger werden können. Dasselbe liegt bei Jochen auf dem Herzen, der auch eine Kleingruppe jetzt zusätzlich gestartet hat. Er sagt, wir wollen Räume schaffen, wo Menschen aufgefangen werden, wo Menschen zu Jüngern werden. Und das ist für mich die Basis, wo wirklich Beziehung da ist, wo Nähe da ist, wo man Fragen stellen kann, wo man Herausforderungen besprechen kann und so weiter. Das ist eine Kleingruppe. Und auf dieser Basis dann auch Gottesdienste zu haben, Dienste zu haben, ist super. Aber wenn wir nur Gottesdienste haben, du hörst, was ich sage, was auf meinem Herzen ist, ich weiß aber nicht, was auf deinem Herzen ist. Weil das Format hier lässt nur zu, dass ich spreche und du zuhörst. Aber in einer Kleingruppe ist es anders. In einer Kleingruppe gibt es einen Dialog. Alle reden, alle teilen, alle hören, alle empfangen. Wir sind gemeinsam, so wie bei Jesus, die erste Kleingruppe. Und das liegt mir sehr auf dem Herzen, diese Kleingruppen aufzubauen, zu reproduzieren, mehr Kleingruppen zu schaffen, mehr Räume zu schaffen, dass alle, die wollen, in diese Kleingruppen aufgefangen werden. Gerade über dieses halbe Jahr. Und dass wir dann, sobald der erste Gottesdienst startet, dann auf dieser Basis weiter aufbauen und weitergehen werden. Das ist, was ich dir jetzt sagen kann. Was ich auf dem Herzen habe, was meine Frau auf dem Herzen hat. Und diesen Weg wollen wir so einschlagen und gehen. Amen. Das nur ganz kurz dazu. Jochen hat gesagt, bei der Mitgliederversammlung wird es wahrscheinlich ein bisschen Raum geben, wo nochmal Fragen gestellt werden können. Nimm dir die Fragen mit, schreib sie dir auf. Bei der Mitgliederversammlung werde ich, so gut ich kann, Fragen beantworten. Das, was ich jetzt schon weiß. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin selbst geleitet. Ich bin geleitet vom Heiligen Geist, von Jesus, von geistlichen Männern vor mir. Damit ich andere leiten kann, muss ich selbst geleitet werden. Ja? Aber ich selbst habe auch nicht den ganzen Plan. Aber ich vertraue, dass er den ganzen Plan hat und ich lasse mich von ihm leiten. Ja. Amen. So, dann möchte ich uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Wir wollen beten. Und ich will dir das nochmal so ans Herz legen. Taufe. Hast du die Taufe erlebt, wie die Bibel sie beschrieben hat? Wenn ja, preis dem Herrn. Halte es fest und geh weiter. Wenn nein, red es nicht schön, sondern mach es, wie die Bibel es sagt. Tu Buße von ganzem Herzen. Lass dich taufen und empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für dein Reden, das so klar ist, so verständlich ist, wenn wir es zulassen, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute zu uns gesprochen hast durch dein Wort, weil du hast es nicht verändert, du hast deinen Willen nicht verändert. Er ist gleich geblieben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und durch das Wort Gottes, durch die Worte Jesu zu uns heute gesprochen hast. Die einen haben heute eine Bestätigung erfahren. Sie wurden gestärkt in ihrem Glauben. Sie wurden bestätigt in ihrer Taufe, in ihren ersten Schritten, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du das bestätigst, Herr. Ein neues Leben hat begonnen im Lebensauto auf der Beifahrerseite und Jesus auf der Fahrerseite. Ich danke dir, Heiliger Geist. Aber einige sind hier, und so spüre ich es, die wurden erschüttert. Sie wurden überrascht, weil sie spüren, die Taufe, die sie erlebt haben, ist nicht die Taufe, wie sie in der Bibel steht. Heiliger Geist, aber du bist hier, um nicht schön zu reden, nicht irgendwie zu retuschieren, sondern du bist hier, Heiliger Geist, um Wahrheit hineinzusprechen und zu stärken und zu ermutigen, sich auf deinen Willen zu stellen, die Taufe zu erleben, wie du es gesagt hast, die Buße zu erleben, wie du es gewollt hast, dir zu glauben, Jesus, wie du es gemeint hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dieses Werk hier angefangen hast und dass du es fortsetzen wirst an unseren Herzen, unseren Gedanken, dass jeder hier weiß, was dein Wille über die Taufe ist und jeder die Möglichkeit hat, in diesen Willen hineinzutreten. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Dann bitte ich, lieber Jochen, zu übernehmen.